Amt. Ich weiß nicht, ob das schon zu allen durchgedrungen ist, aber der Titel Alle bekloppt, der bedeutet ja, dass wir uns solidarisieren. Ich wollte es einfach nochmal gesagt haben. Und wenn man den als ableistisch empfindet, tut mir das sehr leid. Ich bin tatsächlich der Überzeugung, er ist es in dem Fall nicht. Aber
kann. Wir haben ja damals ganz am Anfang darüber sogar gesprochen. Und ich habe gesagt, ja. Meinst du nicht, dass man, da hast du gesagt, nein, das machen wir inklusiv und erklären das jedes Mal.
Jedes
Mal. Werden die Leute verstehen.
Genau. Und alle verstehen es.
So ist es. Fast.
So, dieser Stream funktioniert so, dass ihr Fragen stellt. Unsere Mods packen das in eine Discord-Chat und sammeln dort diese Fragen, damit ich die nicht übersehe und besser lesen kann und sie nicht wegspringen. Weil gerade wenn es zwei- oder dreiteilige Sachen sind, ist das manchmal jetzt schon passiert, dass sie einfach verschwunden sind für mich und dann spule ich runter und wieder rauf und finde es nicht und bin unkonzentriert. Und darum bin ich da sehr, sehr happy. Außerdem sei vor dem Stream, also bevor wir loslegen, noch erwähnt, dass es sich hierbei nicht um eine tatsächliche Beratung handelt, eine psychologische Beratung, sondern darum, dass unsere beiden DiplompsychologInnen zu den Dingen, die sie da von mir vorgetragen kriegen, ihre Meinung bestmöglich äußern, ihre fachlich fundierte. Genau, das ersetzt also keine Therapie, um Gottes Willen. Außerdem beginnt dieser Stream immer damit, dass ein Blitzlicht vorgetragen wird. Und diesmal beschreibt mal der Alexander, was das Blitzlicht ist.
Das ist überraschend. Das Blitzlicht ist eine Beschreibung des emotionalen Zustands, den aktuell vorliegt. Und das soll mehr sein als ein kurzes, mir geht es gut und mir geht es schlecht. Wobei wir uns geeinigt haben, weil du es so haben möchtest, Tommy, dass wir die jetzt sehr kurz halten, die Blitzlichter, genau, damit es nicht so lang wird. Und insofern kann ich sagen, dass es mir heute sehr gut geht. Ich freue mich jetzt auf den Betriebsurlaub, der hier demnächst im Huxela HQ einkehren wird. Da werden wir 10 Tage in den Urlaub fahren. Da freue ich mich sehr drauf. Und ich bin heute, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein ganz kleines bisschen stolz und aufgeregt. Nicht wegen mir, sondern wegen meiner Ehefrau. Weil das darf man ja mal sagen, dass ihr Regiedebüt, was ja auch gleich mal ein 11,5-stündiges Hörspiel eines Bestseller-Autors. Ja,
wir haben gedacht, wir fangen mal klein an.
Gewesen ist, ab heute bei Audible verfügbar ist. Und wenn man das so mitbekommt, wie jemand sich da in so einen neuen Arbeitsbereich reinfuchst und das dann am Ende auch gut funktioniert und alles, was ich bisher hören konnte, klang gut für mich, dann darf man auch mal sehr stolz auf die Ehefrau sein. Das bin ich heute.
Sehr gut. Ich bin tatsächlich stolz, dass meine Frau da ist. Also so generell, also und dass ich mit dir verheiratet bin, aber auch, dass du jetzt da heute da bist, das ist toll, dass du das machst.
Ja, jetzt nicht weiter nette Sachen sagen, bitte. Weil ich, also mir geht's nicht gut. Ich versuche das jetzt mal so distanziert wie möglich zu sagen, damit ich nicht anfange zu weinen. Denn letzte Woche mussten wir unseren Dudelhund gehen lassen. Ich schaff's nicht. Ach, krieg's nicht hin. Ich hatte es mir ja fest vorgenommen, dass ich das schaffe. Ja, so geht's mir.
Ja, danke für das Blitzlicht. Ja, also.
Tut mir leid, Alexander, wie du das jetzt machst, weiß ich nicht, für den Podcast. Ja, ich bin einfach noch immer fassungslos und traurig. Und
das ist eine emotionale Reaktion. Trauer ist Trauer. Die dauert so lange, wie sie trauert. Dauert.
Die trauert so lange, wie sie dauert, heißt es. Bitte, mach das
schön. Ja, gerne. Ja, genau. Und insofern, da muss man da gar nichts verstecken.
Ja,
wir ich leiden alle
gerne ohne Weinen hingekriegt, einfach weil es schwierig ist, tatsächlich für mich, wenn ich mal angefangen habe, wieder aufzuhören. Und weil ich so viel geweint habe in den letzten Tagen, ich habe es echt satt. Und war mir sehr sicher, dass ich es so hinkriege. Deswegen, ich hatte auch Tommy im Vorfeld gebeten, wenn ihr jetzt nette Sachen reinschreibt, dass er die bitte nicht vorlesen soll, weil, also das Ich krieg das jetzt schon wieder hin und ihr müsst jetzt auch nicht irgendwie Rücksicht nehmen oder so. Mir tut auch die Ablenkung ganz gut, aber wenn jetzt jemand nette Sachen sagt, ist es wie, wenn ich umarmt werde, wenn es mir schlecht geht. Also ich kann mich dann lange zusammenreißen, aber wenn dann jemand kommt und mich in den Arm nimmt, dann ist vorbei.
Und das bedeutet nicht, dass ihr nicht nette Sachen schreibt. Ich lese sie nur jetzt nicht vor.
Ja, ich lese sie dann später, aber genau. Ihr müsst jetzt auch nicht alle nochmal. Also ich habe ja ganz, ganz viele Nachrichten bekommen. Viele von euch wussten das ja auch schon. Und an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank. Ich habe wirklich ganz, ganz wundervolle Nachrichten bekommen von euch. Danke dafür.
Genau, es sind auch wieder ein paar Blitzlichter reingekommen. Die lese ich jetzt hier noch aus dem Chat vor. Scroll. Zahlenreihe. Zahlenreihe schreibt, mein Blitzlicht, ich war die ganze letzte Woche sehr antriebslos und hatte vorhin einen Termin mit der ambulanten Betreuung, der mir sehr gut getan hat. Super. Okay. Ach, du liebe Zeit. Corvus Incantrix. Bei mir ist momentan eine absolute Katastrophe. Ich habe meinen Papa durch Zufall mehr tot als lebendig gefunden und konnte ihn gerade noch so rechtzeitig mit Rettungsdienst ins Krankenhaus einweisen. Mein Sohn wurde heute Gewaltopfer in der Schule während des Unterrichts und meine Tochter war völlig alleingelassen, weil sie nicht mehr in den Schulbus passte. Alter.
Oh. Wow. Das ist wirklich eine Menge.
Das ist echt eine Menge. Halt durch. Kann ich nur sagen. Das ist... liebe Zeit. Mimbutzkis Blitzlicht. Müde, gestresst, überfordert mit den Kindern. Warte immer noch auf Rückmeldung auf das letzte Bewerbungsgespräch letzte Woche. Gehe aber nicht davon aus, dass die Rückmeldung positiv ausfallen wird. Samstag mitarbeiten mit einem meiner Geschäftspartner. An der Stelle mal ganz kurz, Mimbutzki, vielen Dank für deinen geilen Job auf der Gamescom. Das war ganz toll, dich da zu sehen. Und wie du auch immer gepostet hast, kommt vorbei. Und der Sven Fössing war happy. Und ja, also ich denke, das machen wir doch nächstes Jahr wieder. Der im Wald macht ein Blitzlicht und sagt, er ist frustriert, oder sie, weil ich aus gesundheitlichen Gründen meinen Urlaub bei weitem nicht so aktiv verbringen konnte oder kann, wie ich wollte. Dass ich deswegen frustriert bin, bereitet mir ein schlechtes Gewissen, weil anderen geht's viel schlechter und die haben keinen Urlaub. Ich kann dir aus meiner Perspektive sagen, es ist total okay, wenn man da frustriert ist. Ich hatte schon sehr viele Urlaubsversuche, in denen ich letztendlich arbeiten musste, zum Beispiel, oder in denen ich einfach nur völlig fertig rumlag und trotzdem arbeiten musste. Also, ja, fühl dich verstanden und gehört. Ich würde mal loslegen, denn da kommen schon diverse Fragen. Zu Beginn möchte ich beginnen mit einer Kurzgeschichte.
Tommy, ja. Eine Sache noch. Ihr Lieben, bitte achtet darauf, dass ihr die Fragen so kurz wie möglich stellt. Ich weiß, denn es ist ja keine Beratung. Also, ne, wenn es jetzt eine Beratung wäre, dann bräuchten wir ganz, 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 ganz viele Infos. Und wir sagen ja auch oft, jetzt müssten wir da nochmal nachfragen oder da fehlt uns jetzt die und die Info. Nichtsdestotrotz ist es einfach zum einen für Tommy ein bisschen leichter, wenn das nicht so lange ist. Und für mich mit meinem Post-Covid-Hirn ist es tatsächlich auch, ich bin auch dankbar, wenn da nicht so irre viele Infos drin sind, die ich jetzt vielleicht gar nicht unbedingt brauche. Ich weiß, es ist total schwierig, da irgendwie zu wissen, was ist denn jetzt da eine wichtige Info und was nicht. Aber versucht es so kurz wie möglich zu machen, dann wird es schon passen. Danke.
Ja, das hat hier nicht geklappt, das kann man ganz klar sagen.
Da hatte ich es ja auch noch nicht gesagt.
Richtig. Ich glaube, ich muss das zusammenfassen. Es ist wirklich, wirklich viel.
Ja, okay, dann fass gerne.
Also, zusammen. Hallo zusammen. Ich habe als Problem eine unliebsame Kollegin mit Hang zum NLP mitgebracht. Bevor ich jetzt weiterlese, sollte vielleicht jemand von euch beiden sagen, was NLP ist oder angeblich sein soll.
Neurolinguistische Programmierung ist eine Pseudowissenschaft. Es gibt keine wissenschaftlichen Evidenzen dafür, dass das, was bei NLP-Trainings für teuer Geld verkauft wird, in irgendeiner Art und Weise eine wissenschaftlich nachgewiesene Wirksamkeit hat. Da geht es darum, dass man durch Sprache, durch gewisse Formulierungen, die in der Regel immer positiv sein sollen, und also eine achtsame Sprache soll da so beigebracht werden, dass man sozusagen sich selber pushen kann, aber auch das Gegenüber, wie soll ich sagen, für sich einnehmen kann. Das soll also in Verhandlungssituationen helfen und so. Und ich kenne Menschen, die das toll finden, die das auch gemacht haben. Und es hat mich immer extrem irritiert, wenn die mit mir gesprochen haben, weil es nichts mehr mit einer natürlichen Kommunikation zu tun hat. Das ist gestelzt, künstlich und wirkt auf mich sehr befremdend.
Genau. Und mit dieser, dadurch, dass du das jetzt so schön erklärt hast, ist es tatsächlich so, dass ich nicht die vielen Beispiele hier noch ausbreiten muss. Also diese Frau in der Firma, Mitarbeiterin, davon hat sie selbst mal erzählt von NLP und sie hat wohl auch als Coach in dem Bereich gearbeitet. Sie ist bei uns im Industriebetrieb bei einigen Projekten für Dinge wie Kundenkontakt und Einkauf zuständig. Sie ist oberflächlich freundlich, aber nur solange alles nach ihren Vorstellungen läuft. Sie treibt uns ständig oder direkt mit humorvollen Bemerkungen in Anfrisch zur Eile ein. Sie hat auch Kollegen dazu aufgefordert, die Arbeit anderer Kollegen zu kontrollieren. Sie ist keine Vorgesetzte. Und so weiter und so fort. Sie meinte schon öfter zu bestimmen, wer wo arbeitet. Es gab auch schon Gespräche mit Kollegen und Vorgesetzten, Kolleginnen und Vorgesetzten, weil alle genervt sind. Und wieso ist jetzt hier auch plötzlich das Ding weggesprungen? Weil alle genervt sind. Moment. Ah, hier. Sie meinte, ihre Aussagen wären nur falsch rübergekommen und sie meinte das gar nicht so. Sie wird uns trotz ihres bisher befristeten Vertrags weiter erhalten bleiben. Meine Frage. Ich nehme an, der Kollegin seltsame Verhaltensweisen wahr, die damit im Zusammenhang stehen könnten, also mit dem NLP. Sie begrüßt alle oberflächlich freundlich mit Namen, sie manipuliert, spielt Leute gegeneinander aus und so weiter und so fort. Woran erkenne ich denn sonst noch, dass diese Frau versucht, ihren NLP-Schwurbel an uns auszulassen? Ja? Was an dem System ist denn evidenzbasiert, wenn es da irgendwas gibt, außer dass die meisten Leute es sympathisch finden, wenn sie mit ihrem Namen begrüßt werden? Also so wie ich das verstehe, möchte sie wissen, gibt es irgendwas, woran sie erkennen kann, dass diese Frau das tatsächlich bei ihnen anwendet? Und ist das überhaupt evidenzbasiert, dieser Kack?
Gut, das hat Alexander ja schon gesagt, dass es nicht. Aber ist, ja. Ich kenne mich nicht genug aus mit NLP, eben weil ich mich logischerweise damit nicht so wahnsinnig nah beschäftigt habe. Ist das nicht auch dieses Spiegeln? Mhm. Also wenn, ne, wenn sich zwei Menschen gegenüber sitzen und der eine macht so, dann macht der NLPler, die NLPlerin auch so. Also, mhm. Aber spiegelverkehrt, nicht auch mit der rechten Hand, sondern mit der gegenüberliegenden Hand. Das habe ich tatsächlich auch, also das ist, glaube ich, das, wo man als erstes erkennt, wenn jemand da so einen Workshop gemacht hat, weil das natürlich auch am einfachsten umzusetzen ist und man jetzt nicht irgendwelche sprachlichen Dinge sich angewöhnen muss oder sonst irgendwas, sondern du machst den anderen einfach permanent nach. Und das ist halt super nervig. Mhm. Aber also das ist zum Beispiel das Einzige, was mir jetzt einfällt, was so typisch ist für NLP. Die Frage ist, was bringt euch das? Aber gut, vielleicht war es einfach nur Interesse. Mhm. Fällt dir noch was ein, Alexander?
Also ich weiß gar nicht, wie ich es da formulieren soll. Ich habe den Eindruck, du weißt ja schon, dass ihr Verhalten nicht, wie soll ich denn sagen, nicht authentisch ist. Vielleicht ist das Wort, sondern dass da ja eine Strategie dahinter steht. Also es ist halt sehr, sehr auffällig, wenn man sagt, Tommy, es ist so schön, dass ich mit dir heute eine Sendung mache, Tommy. Und auch, dass du so toll die Fragen vorliest, Tommy, das macht mich sehr glücklich.
Dann würde also ich sagen, wo ist Alexander Waschkau?
Ja, und man kann, ja richtig, weil ich genau das Gegenteil von NLP, ich werde auch demnächst Kurse anbieten, Alexander Waschkau-Haftigkeit. du kannst, wenn ihr da schon Gespräche geführt habt, das ist natürlich im Arbeitskontext immer schwierig und das ist ja auch so eine, ich habe den Eindruck, dass du davon genervt bist. Dass du
das ist nicht so definitiv, ja.
Dass du das wahrnimmst, dass es dich nervt. Und damit bist du aber im Grunde genommen immunisiert gegen irgendwelche wie auch immer gearteten Wirkungen, die es ja eh nicht hat. Und da ist es eher so, dass du jetzt vielleicht anfangen kannst, Langmut und Entspannungstechniken zu trainieren. Ich habe auch NLP damit schon mal manchmal ins Ausgeschossen, dass ich ihnen irgendwann gesagt habe, ich weiß, wie ich heiße. Weil damit können die dann gar nicht umgehen. Also ich habe Gespräche gehabt, wo die dann auch mindestens 4 oder 5 Mal Alexander gesagt haben.
Und aber ob das jetzt hilfreich sei, ist,
weiß man nicht. Da muss man immer gucken. Aber dann hat man zumindest mal die Situation bereinigt in dem Moment, wenn man das
vielleicht, wenn man es humorvoll sagt.
Genau. Aber ansonsten ist NLP etwas, was im Wesentlichen dazu dient, dass TrainerInnen damit sehr viel Geld verdienen. Und das sind auch immer sehr lange Seminare und Kurse, die man da bucht. Und das ist natürlich, ich meine, das ist auch nachvollziehbar, wenn ich da sehr viel Geld rein versenkt habe und selber sogar als Trainerin mal gearbeitet habe, so wie du das beschreibst. dann mache ich das halt auch. Da bin ich auch davon überzeugt. Das ist ja wie Leute, die an Heilsteine glauben, die haben halt auch überall Kristalle bei sich in der Bude rumstehen.
Die nerven halt nicht so, die
Kristalle. In der Wasserkörper, genau, die nerven in der Interaktion nicht so, sondern die sehen glücklicherweise auch meist ganz hübsch aus. Aber da musst du einfach, glaube ich, eher langmütig sein. Und solange, wie sie sich jetzt im Arbeitskontext nicht zu Schulden kommen lässt.
Naja, wenn sie halt Leute nervt, also Mitarbeiter nervt. Sehr lustig finde ich persönlich, mach das einfach für mich, wenn sie dann wieder ganz oft deinen Namen sagt und was erklärt. Bitte frag doch mal, entschuldige, kannst du mir bitte einmal nochmal ganz kurz sagen, wie heiße ich nochmal? Bitte mach's einfach mal. Ich finde es saulustig. Nein, es hilft alles nichts. Doch, wie heiße ich nochmal?
Was mir aufgefallen ist und ich weiß, das ist jetzt gerade überhaupt nicht das, was du hören willst und das ist auch vielleicht jetzt im Moment für dich der falsche Zeitpunkt. Ich kann aber nicht anders. Du hast diese Kollegin extrem negativ dargestellt, also allein aus dem, was Tommy vorgelesen hat, und so wirkt es ja auf dich auch und so siehst du sie ja auch. Und es könnte sein, dass sie vielleicht gar nicht immer manipulativ sein will, wenn du das so empfindest. Oder, ne, also wenn die jetzt ja euch erhalten bleibt, dann ist ja eher die Frage, wie kannst du damit leben, dass die nun mal da ist? Und vielleicht hat die nicht nur negative Seiten, vielleicht gibt's da auch irgendwas Positives. Und vielleicht ist es ja auch so, dass, also ich kenne das, wenn ich von jemand super genervt bin, dann ist es irgendwann für diese Person total schwierig, irgendwas richtig zu machen oder irgendwas zu machen, was ich gut finde, weil ich einfach von allem genervt bin dann irgendwann. Und den Kreislauf, glaube ich, gilt es zu durchbrechen und das kannst letztendlich nur du. Und vielleicht kann man es ja mit Humor mal versuchen. Mir tut es leid, dass du so eine Kollegin hast, weil ich glaube, das ist wirklich, wirklich eine Herausforderung und schwierig und man sieht die jeden Tag und, ne, also aus diesem Genervtsein rauszukommen ist echt nicht leicht.
Das ist sehr sophiahaft, aber.
Ich möchte dich ermutigen, es trotzdem zu versuchen, weil es würde dein Leben und das Leben aller anderen so viel besser machen. Vielleicht schaffst du das ja. Drück dir die Daumen dafür.
Hörer Alexander, wir beide fühlen uns gerade ein bisschen angesprochen indirekt.
Ich konnte mit der Kollegin seinerzeit, habe ich auch gut zusammengearbeitet, aber mitunter habe ich es dann mal erwähnt und scherzweise, ich weiß, wie ich heiße, dann war für 2-3 Tage das ein bisschen besser. Also mir hat das in der Situation geholfen, wir haben trotzdem weiter gut zusammengearbeitet, aber klar schaukeln sich dann Emotionen irgendwann natürlich auch total auf.
Boah, mir würden nur Witze einfallen.
Ich meinte jetzt auch gar nicht euch beide.
Natürlich nicht, aber wir haben uns halt, ich habe mich angesprochen.
Kann ich euch nicht helfen?
Ja. Ich würde mal die nächste.
Ja, über uns.
Nein, ich würde mal die nächste Frage vorlesen.
Ja.
Es ist der Bert van Burg 2, nicht der Bert van Burg 1, sondern der Bert van Burg 2.
Gibt es da jetzt schon 2 von?
Naja, vielleicht gibt es irgendwo noch einen anderen Bert van Burg. Den haben wir nie kennengelernt. Aber hier ist der Bert van Burg 2. Der hätte gern einen Tipp oder mehrere Tipps zur sogenannten Impulskontrolle. Er hatte im Urlaub einen sauschlechten Tag, der damit endete, dass er abends in einer blöden, von ihm selbst verschuldeten Situation den Drang wegzulaufen nicht unterdrücken konnte. Meine Frau schreibt, er hat mich dann wieder eingefangen. Und letzte Woche gab es auch eine Situation, die zum Weglaufen in Anführungsstrichen auf einer anderen Ebene gebracht hat. Aber darum geht's ja jetzt nur indirekt. Es geht darum, habt ihr Tipps zur Impulskontrolle? Wenn man so jetzt wie er das Gefühl hat, ich will einfach nur raus, ich muss jetzt weg zum Beispiel. Soll man das überhaupt?
Es kommt drauf an, welcher Impuls das ist. Also grundsätzlich ist es natürlich sehr, sehr gut und richtig und wichtig, dass man in der Lage ist, seine Impulse zu kontrollieren. Weil eben, wie gesagt, es kommt drauf an, welcher Impuls das ist. Ich zum Beispiel habe jetzt gerade den Impuls zu weinen am Anfang nicht kontrollieren können. Es ging halt einfach nicht. Mhm. Also hätte ich mir jetzt auch gewünscht, dass ich es hinkriege, hat aber nicht geklappt. Das heißt, das war auch, wenn du so willst, eine mangelnde Impulskontrolle. Mhm. Findet man jetzt weniger tragisch, als wenn ich den Impuls habe, jemandem eine reinzuhauen. So. Oder wegzulaufen. Und wegzulaufen ist ja auch jetzt, deswegen hast du wahrscheinlich gefragt, soll man das überhaupt unterdrücken? Weil weglaufen wirkt ja erstmal nicht so dramatisch oder nicht so unangenehm wie irgendeine aggressive Handlung gegen jemand anderen.
Oder gegen sich selbst.
Nichtsdestotrotz ist ja, geht es zum einen darum, dass der Bert van Burg sich kontrollieren möchte und das können möchte. Und dann kann man sich ja immer noch entscheiden, ist vielleicht weggehen jetzt eine gute Idee oder nicht. Das Problem ist, wenn man nicht anders kann, als wegzugehen. Mhm. Ne? Und manchmal, es gibt ja auch Situationen, in denen das einfach, also zum einen vielleicht unangemessen ist, im Gespräch mit dem Chef vielleicht oder so. Oder auch jetzt gefährlich sein kann, wenn man nämlich weggeht und sein kleines Kind irgendwo stehen lässt oder so. Unterstelle ich dir nicht, Bert van Burg. Ich will nur erklären, warum auch weglaufen was Schwieriges sein kann. Also deswegen verstehe ich den Wunsch und das ist auch gut und richtig. Ich befürchte nur, da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Und also wenn du so große Schwierigkeiten hast, dann möchte ich dir gerne empfehlen, dass du dir da wirklich professionelle Hilfe suchst, die mit dir direkt arbeiten kann und gucken kann, was ist die Technik, die für dich passt. Weil wenn du so einen Impuls nicht kontrollieren kannst, dann solltest du wirklich dir einfach helfen lassen. Das macht einfach dein Leben besser. Ansonsten ist es natürlich immer gut, wenn man Entspannungstechniken erlernt. Und Alexander sagt es ja auch immer, also die zu erlernen, wenn es einem gut geht, ist eine wirklich gute Idee, weil dann kann man es und dann kann man das in Situationen, in denen es einem nicht gut geht, abrufen. Mhm. Und das kann auch bei einer mangelnden Impulskontrolle helfen, aber das ist natürlich nicht die einzige Technik. Hm. Ich mag jetzt, also ja, ich kann dir da jetzt keine weiteren Tipps geben. Hast du noch was, Alexander, was du...
Also jetzt vielleicht nicht so ganz direkt zum Thema Impulskontrolle, aber vielleicht, also generell kann man ja sagen, dass so eine Situation ein bisschen besser auch werden kann, je nachdem, wie sie gelagert ist, wenn man das dann auch verbalisiert, was man macht. Also nicht einfach die Wohnung verlassen und dann 2 Stunden weg sein, sondern wenn es ein Streit ist, und du hast ja gerade beschrieben, etwas, was du selber gemacht hast, also du warst ja sauer auf dich selber. Es hilft manchmal, das einfach zu sagen, weil
du meinst, ich bin jetzt gerade sauer auf mich selbst oder wie auch immer, ich muss jetzt mal rausgehen, das ist nicht...
Eine Runde um Block, ich muss mal einmal kurz durchdampfen und das hat aber jetzt gar nichts mit dir zu tun, also wenn es eine Partnerin ist oder wer auch immer oder was, sondern es ist jetzt gerade mein Ding und mir hilft das jetzt gerade, damit klarzukommen, wenn ich einmal um Block hier. Damit ist immer noch das Problem, dass du an den Punkt kommst, wo du emotional so aufgeladen bist. Aber es macht es verständlich und ein bisschen, nachvollziehbar für die anderen Menschen um dich herum, wenn man dann sagt, ich muss mal einmal jetzt eine Viertelstunde in die frische Luft, ich muss mal einmal durchdampfen oder ausdampfen und dann geht's mir wieder besser. Das ist immer noch besser, als dann einfach rauszugehen, weil in dem Moment, wo man eine Situation verlässt, wo viel Emotionen sind, wissen ja andere Personen direkt drumherum nicht, was jetzt gerade los ist. Und wenn man dann weiß, okay, ich kann jetzt gerade nicht helfen, sondern der Bert ist jetzt einfach schlecht drauf und der verlässt jetzt die Wohnung und dann kommt er aber wieder und dann geht's dem besser. Das hilft dann auch, das Wiederkommen sozusagen besser zu machen. Aber was Sophia sagt, ist natürlich auch nicht richtig. Je seltener man in so eine Situation kommt, dass es so weit sich überhaupt steigert, desto besser ist es. Und da kann tatsächlich eine Beratung oder eine professionelle Unterstützung sehr hilfreich sein. Ganz generell, nicht nur in deinem Fall, sondern für alle anderen, die das hören, gilt das auch.
Okay, ich mach mal weiter. Moll-Biologe 98. Hallo, heute bin ich auch wieder sehend dabei. Danke an den Flauschhaufen und die Dippelpsychse hat mich durch die blinde Zeit geführt. Ich nehme an, das ist eine Metapher. Vor ein paar Wochen kam endlich die Diagnose MS. Fuck. Nach 2 Schüben bin ich inzwischen nur noch müde und mein Gehirn ist viel langsamer und will oft nicht wie früher. Ich bin noch Doktorandin, ich brauche mein Hirn noch. Ich sehe nur noch das Schlimmste, was passieren kann. Wie kann ich besser mit dieser Angst und dem Rückschlag umgehen?
Bei MS weiß ich jetzt gerade nicht, ob die blinde Zeit vielleicht sogar auch tatsächlich eine echte blinde Zeit gewesen ist.
Das kann sein, ja.
Sehvermögen, das kann durchaus mal sein.
Wenn das so ist, ja, dann tut mir das doppelt leid. Okay, es war auch nicht in Anführungsstrichen, also hast du wahrscheinlich recht. Heidenei.
Ich überlege gerade, weil natürlich der Umgang mit schweren chronischen Erkrankungen immer schwierig ist. Insbesondere bei so einer Erkrankung wie MS, wo es ja im Grunde bis jetzt keine Heilung gibt. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, den Krankheitsverlauf zu verlangsamen, Symptome zu lindern, aber im Grunde genommen ist MS ja erstmal eine Krankheit, die bleibt, die einen begleitet. Mir fällt da tatsächlich eher auch ein, dass du vielleicht mal sprichst und dir eine Begleitung, eine Beratung suchst. Das muss gar nicht lang sein, glaube ich, sondern eher so im Sinne einer Kurzzeittherapie oder Begleitung, um gewisse Dinge selber auch klar zu bekommen. Denn irgendwas, das klingt jetzt so ein bisschen lapidar gesagt, aber irgendwas geht ja immer. Mhm. Im Leben. Und wenn du sagst, dein Hirn ist müde, aber es ist ja immer noch da. Und man muss sich dann vielleicht auch daran gewöhnen, dass man ein bisschen langsamer die Sachen macht. Und ich verstehe natürlich, wenn du jung bist und du sagst, du studierst noch oder du bist noch an der Uni, ist das natürlich tragisch, dass du jetzt schon so starke Einschränkungen hast. Aber immerhin bist du da ja noch, wo du bist und arbeitest ja auch noch, wenn auch verlangsamt und vielleicht mit krankheitsbedingten Pausen. Das ist ja immerhin schon großartig und dass du offensichtlich etwas hast, an dem dein Herz hängt, wo du sagst, das will ich weitermachen. Das ist ja schon mal wieder was ganz Positives. Aber so generell der Umgang mit chronischen Erkrankungen, da gibt's nicht so ein Patentrezept. Das hat auch sehr viel natürlich mit dir, mit deiner Persönlichkeit zu tun. Vielleicht gibt es da die Option, dass du die sogar auch finanziert bekommst für eine Kurzzeittherapie, die ich da so ein bisschen begleitet. Da vielleicht mal mit deinen behandelnden ÄrztInnen sprechen, ob es da Optionen, Ideen gibt, wie das für dich funktionieren würde. Das wäre mein Rat, der wahrscheinlich besser ist als alles, was ich sonst jetzt so als Küchenrezept dir geben könnte.
Ja, also alles, was Alexander sagt, mir ist jetzt nur eingefallen, du promovierst gerade, ne? Habe ich das richtig verstanden? Doktorandin hast du gesagt, ne?
Doktorandin, ja.
Vielleicht gibt es da auch die Möglichkeit, dass du das Ganze eben ein bisschen langsamer machen darfst. Also wenn dein Professor, deine Professorin Bescheid weiß über deine Erkrankung, gibt es vielleicht einfach die Möglichkeit, dass du jetzt nicht das in dem normalen Tempo machen musst, sondern dass man eben da Rücksicht drauf nehmen kann, dass dein Hirn gerade ein bisschen langsamer ist. Zumindest hoffe ich das. Aber ja, sonst, was Alexander sagt, such dir Hilfe, lass dir helfen. Das ist was echt Schwieriges. Und das ist eine krasse Erkrankung und ein krasser Einschnitt in dein Leben. Und da darfst und solltest du dir Unterstützung suchen. Ich habe jetzt noch gedacht, also es gibt bei MS bestimmt auch Selbsthilfegruppen. Vielleicht gibt es da auch welche, die gut sind. Ich weiß es nicht. Ich finde es wichtig, also ich merke das ja auch, ne, mit Post-Covid, es ist tatsächlich, ich habe das Glück in Anführungszeichen, dass ich eine Freundin habe, die auch Post-Covid hat und das ist natürlich, wir sind quasi unsere eigene Selbsthilfegruppe und mit der kann ich halt super reden und das ist sehr, sehr hilfreich. Aber ich habe da schon auch gemerkt, es macht was aus, ob man sich da alleine fühlt damit, mit dieser Erkrankung. Oder ob man wenigstens eine Person hat. Das muss ja gar nicht eine ganze Gruppe sein. Aber wenn du irgendjemand finden könntest, der quasi wie so ein Buddy-System irgendwie mit dir da durchgeht und weiß, wovon du redest und weiß, wie es einem geht mit dieser Erkrankung, könnte helfen. Andererseits, ne, kostet das natürlich auch Energie, sich da eine Gruppe zu suchen oder jemanden zu suchen. Und dann stellt man fest, die sind doch doof.
Ich
bin bei Selbsthilfegruppen immer hin und her gerissen, weil ich zum einen eine ganz große Gefahr sehe in Selbsthilfegruppen, dass die sich gegenseitig medizinische Tipps geben, die sie sich nicht geben sollten oder irgendwelche komischen alternativen Heilmethoden plötzlich angeboten werden. Dass
sich runterziehen gegenseitig.
Genau, dass sie sich gegenseitig runterziehen und quasi man sich nur noch definiert durch diese Erkrankung. Mhm. Alles das sind Gefahren von Selbsthilfegruppen. Aber es gibt natürlich auch ganz viele positive Aspekte von Selbsthilfegruppen und das gilt es so ein bisschen abzuwägen. Also vielleicht kannst du so niederschwellig ein bisschen suchen und vielleicht findest du da jemand, der dich selbsthilfemäßig unterstützt.
Also ohne dass
ich neben dem, was Alexander gesagt hat, ich finde wichtiger ist die professionelle Unterstützung, finde ich.
Also im Chat haben sich schon zwei gemeldet. Und den Häkelhelga kennen wir ja persönlich. Das ist ein sehr vernünftiger
den
Mensch.
Den wollte ich jetzt nicht persönlich empfehlen.
Aber der hat sich im Chat schon gemeldet.
Dann kann ich dir den empfehlen.
Aber das heißt jetzt nicht, dass ihr sofort beste Freunde werden müsst.
Nein, aber
ja,
und, beim Häkelhelga weiß ich halt, dass das kein Wir-jammern-uns-zu-Tode-Gespräch wird.
Sondern ein schlauer, ja, vernünftiger Mensch.
Ja.
Also
Mit Humor.
Und einer Häkel-Wikinger-Mütze. Und ich habe noch von einer anderen Person gelesen, die auch ganz vernünftig klang. Also
okay. Das
ist schon mal ein Anfang. Also
das danke ist, an dieser Stelle nochmal, ja, an diese wundervolle, alle bekloppt Community, Wild, ja, Mikes Community. Das ist
der Wahnsinn.
Echt schön, wie ihr miteinander umgeht.
Die Resimint Traktor schreibt: Mein Mann hat massive Probleme mit Emotionen zeigen. Er ist sich auch selbst oft nicht im Klaren, was er gerade fühlt. Gibt es Übungen, die man da machen kann? Achtsamkeitstraining vielleicht. Ich möchte gern irgendwie helfen und weiß nicht wie. Wichtiger Satz. Therapie macht er schon.
Dann würde ich das definitiv ihn bitten. Also anders. Die Frage ist ja, ob er dieses Problem auch sieht. Also das ist jetzt ja zu sagen, der soll jetzt mit seinem Therapeuten reden, damit er mal Emotionen dran kriegt, ist halt so ein Problem, wenn dein Mann für sich selber sagt,
wenn er keinen Leidensdruck hat, meinst du?
Genau, das ist natürlich dann ganz schwierig. Du kannst natürlich sagen, oder ihr könnt darüber sprechen, dass dir das wichtig wäre, dass du damit...
Er sieht es auch so, schreibt sie gerade.
Gut, Glück. Dann würde ich das auf jeden Fall im Rahmen der Therapie ansprechen, dass man darüber spricht, Emotionen fühlen, Emotionen zeigen, Emotionen wahrnehmen, Emotionen erkennen. Das sollte mal dann Thema in einer oder mehrerer Therapiesitzungen sein. Und da gibt es dann, da kennt dann die Therapeutin deines Mannes ihn deutlich besser. Gibt es auch Methoden und Techniken. Ich müsste jetzt recherchieren, welche suchen, und dann müsste ich prüfen, ob die was sind oder nicht. Wenn er einen Therapeuten hat, dem er vertraut, dann gehört's dahin. Dann würde ich das da ansprechen.
Ja, ich glaube, da kann man nur ganz schwer allgemeine Tipps geben. Also deswegen, Gott sei Dank, ist dein Mann da ja professionell gut aufgehoben und kann das dort besprechen. Und falls jetzt jemand zuhört, der das gleiche Problem hat, aber keine Therapie, wenn es einen großen Leidensdruck macht, dann würde ich auch da raten, einen Therapeuten zu suchen. Und diese Techniken, die müssen halt angepasst sein an die Person, weil man ja auch nicht weiß, woran liegt das? Mhm. Also das kann ja was mit Wahrnehmung auch zu tun haben oder mit, ne, also das kann so viele Ursachen haben, dass man da wirklich genau gucken muss und nicht ins Blaue hinein irgendwas machen. Wobei natürlich Achtsamkeitsübungen generell meiner Ansicht nach nie schaden können. Insofern kann man die machen, wenn man sich da gut damit fühlt. Also das. Mhm. Aber wenn man die aufgedrückt bekommt, glaube ich, machen die keinen Spaß.
Genau, der also, Punkt. Ja, man muss offen dafür sein.
Genau.
Ja.
Okay, ich würde die nächste Frage nehmen. Hm? Jonas L19 fragt: Habt ihr gute Lernmethoden für die Uni? Ich studiere Biologie, falls das hilft. Na, für Biologie haben wir natürlich.
Ich nicht. Ich hoffe total auf Alexander. Also ich bin, was Lernkram betrifft, bin ich die totale Pfeife. Ich kann da niemandem wirklich helfen. Bin auch froh, dass ich das bisher nicht musste. Und ich selber kann überhaupt nicht lernen. Ich habe immer irgendwie alles 50.000 Mal gelesen, 100 Mal hingeschrieben und dann irgendwann im Kopf gehabt oder auch nicht. Also
er muss da auf ganzer Linie enttäuschen. Ich gebe gleich einen Ratschlag.
Bis zum nächsten Mal.
Ich hab heute ein Interview gemacht für einen anderen Podcast, wo es darum geht, wie recherchieren wir, also gegen Podcast ums Podcasting. Und ich hatte in der Vorbereitung da mal gehört, was andere Leute in dieser Sendung gesagt haben. Da war dann jemand, der immer 1000 Zettel und Notizen vor einer Podcast-Aufnahme hat und auf dem Standpunkt steht, nur wenn man ganz viele Notizen und Zettel hat, kann man spontan sein. Und für alle, die das nicht wissen, Alexa und ich haben nie was Schriftliches bei einer Podcast-Aufnahme. Seit x Jahrtausend Jahren machen wir das nicht. Und sondern wir prügeln uns das rein, was wir recherchieren, und dann.
Ja, aber dann guck mal, was dabei rauskommt, ne? Das ist halt auch die Sache.
Ja, Das ist armselig natürlich. Ja. Und insofern bin ich kein gutes Beispiel dafür, sondern bin so ein Hudler. Aber du kannst natürlich mal schauen, da würde ich tatsächlich auch Podcasts oder vielleicht sogar YouTube-Kanäle empfehlen. Das gibt's wie Sand am Meer. Mach nichts, was dich sofort Geld kostet. Also nicht irgendeinen Workshop für 11 Euro im Monat, Videolehrgang, lernen Sie strukturiert lernen, sondern guck mal so durch. Da gibt's ganz viele Beispiele und Angebote. Und wenn du dann bei diesem Durchgucken oder Durchhören oder Lesen, es gibt das auch im Netz, solche Dinge, irgendwas findest, wo sozusagen dein Spidey-Sense anfängt zu tingeln, wo du sagst, oh ja, das klingt so, als ob ich mich damit gut anfreunden kann. Dann kannst du dich da hinein vertiefen und kannst sagen, das ist meine Methode vielleicht, die für mich sinnvoll sein könnte. Das nützt aber alles nichts, dass du da so ein bisschen erstmal breit für dich selber anfangen musst, zu recherchieren und mal schauen musst, was der Markt so hergibt. Und wie gesagt, such ein bisschen weiter. Du musst erstmal dafür auch kein Geld ausgeben, sondern da geht es erstmal darum, dass die Methoden näher gebracht werden, die Ideen des Lernens näher gebracht werden.
Das finde ich ein super Hinweis. Entschuldige, Tommy. Bitte. Finde ich ein super Hinweis zu sagen, gib kein Geld dafür aus, weil das ist wirklich nicht notwendig. Also es gibt im Internet genug irgendwie, welcher Lerntyp bist du? Aber ich glaube, die Tests sind alle, wahrscheinlich fast alle. Also vielleicht gibt's da irgendeinen Test, der gut ist. Aber also wenn du da einfach mal guckst, was für verschiedene Möglichkeiten gibt es, glaube ich auch, dass wenn du da entspannt dran gehst und dir das mal anguckst, so wie, naja, als würdest du shoppen gehen, dann hast du schon, wie Alexander sagt, so ein Gefühl dafür, ne, dass man entweder von der Lerntechnik liest und sich denkt, hä, was? Nee, das kann gar nicht sein. Oder vielleicht liest du ja irgendwas und denkst, ach so, das könnte ich ja mal ausprobieren.
Mir ist
drück dir auf jeden Fall die Daumen. Kann dir aber sagen, man kann auch so durch ein Studium kommen. Macht nicht wirklich Spaß, ist total stressig, aber es geht. Also falls du jetzt nichts findest, es geht auch so irgendwie.
Ja, und einen letzten Satz, den ich da vielleicht noch nachschieben möchte, ist eben, wenn du dann irgendwann feststellst, das ist eine Methode, die begeistert mich so sehr, da will ich mehr drüber wissen. Und dann, sag ich mal, Geld für ein Buch oder so ausgibst.
Ja, natürlich.
Das ist dann eine andere Geschichte, aber nicht sofort auf die ersten Abo-Fallen reinfallen. Das muss
nicht Wobei sein. Wir jetzt auch nicht davon ausgegangen sind, dass dir das passiert. Ne?
Wir machen das
ja für die... Wir nur einfach mal warnend erwähnen.
Für die Millionen von Menschen, die das ja als Podcast dann auch in den nächsten 100 Jahren hören. Auch für die gilt das dann auch.
Und denen möchte ich tatsächlich ganz anekdotisch mitgeben, bei meiner Arbeit an Mara und der Feuerbringer habe ich tatsächlich wahnsinnig viel gelernt über die Germanen, die Römer, nordische Mythologie und so weiter, ohne dass ich das Gefühl hatte zu lernen. Und zwar hat das dadurch funktioniert, dass ich tatsächlich ganz viele verschiedene Medien zum selben Thema mir reingedrückt habe. Und zwar sowohl das Lexikon der germanischen Mythologie als auch ein Buch, wo das in Prosa behandelt wurde, die Arminius-Geschichte, ne, die Varusschlacht, einfach in Prosa. Dann habe ich mir Dokus angeschaut, dann habe ich mir Spielfilme angeschaut, dann habe ich nochmal im Lexikon geblättert. Und dadurch hat sich eine Wolke aus Verständnis gebildet, die für mich viel stabiler ist, als nehmen Sie dieses Arbeitsblatt, pressen Sie sich in Ihren Kopf. Jetzt hatte ich natürlich einen Vorteil, ich habe mich auch dafür interessiert, aber ich habe mir Wissen angeeignet, ohne dass ich jemals das Gefühl hatte, es wäre Lernen gewesen. War es aber. Ich kann sogar
ist jetzt aber so vom Zeitaufwand her in einem Studium
völlig wahnsinnig.
Schwierig, sag ich mal.
Genau.
So. Das ist aber interessant, weil das tatsächlich genau die Art und Weise ist, wie ich mich auf Huxella-Folgen tatsächlich vorbereite. Siehst du,
wir haben so viel gemeinsam, Alexander.
Das ist so, ne?
Ah, du und ich.
Ja, weil so machen wir es auch. YouTube-Videos, Bücher, Blogartikel,
genau. So Filme. So werden wir auch die Bud Spencer-Filme schauen bei 2500 Abos.
So ist das.
Oh Gott. Charlo Nerd schreibt, hallo, was könnt ihr mir raten, wie ich mich wieder traue, allein unter andere Menschen zu gehen? Nachdem der Typ mich auf dem Festival einfach angefasst hat, ist alles an Sicherheitsgefühl einfach weg. Also, das habe ich ja mitbekommen. Das war das Festival,
wo
ich
Tommy, auch war. Stopp.
Aber?
Da steht jetzt nur diese Info. Ich bin nicht sicher, ob
ich mehr erzählen soll.
Derjenige möchte, dass du jetzt da noch deinen Senf dazu...
Also, das war so. Nein,
aber, nein, ne? Also, wir haben jetzt diese Info und mehr brauchen wir nicht. Denn die Situation ist, mir ist was Traumatisches passiert und jetzt habe ich ein Problem, allein unter Leute zu gehen, weil ich Angst habe.
Genau.
Also so habe ich es verstanden. Mhm. Ich würde jetzt spontan, Alexander kann jetzt nachdenken und noch was Schlaues dann nachsagen, spontan sagen, es ist, also zum einen ist es schlimm, was dir passiert ist und das tut mir sehr, sehr leid und das hätte nie passieren dürfen. Zum anderen ist es jetzt nicht lange her, es ist gerade erst passiert. Also darfst du jetzt auch ruhig im Moment Angst haben, alleine unter Leute zu gehen. Mhm. Na, also bitte, habe jetzt nicht das Gefühl, das muss doch gehen oder ich stelle mich an oder irgend sowas, ne? Sondern wenn einem was Schlimmes passiert ist, dann darf man entsprechend darauf reagieren und auch erstmal Angst haben. Ich finde es aber super, dass du sagst, ich möchte das wieder können und ich möchte jetzt nicht mich hier verkriechen und überhaupt, wie mache ich das denn? Und du kannst für dich versuchen, Schritt für Schritt, ne, dass du vielleicht einfach sagst, du gehst jetzt mit einer Freundin weg und ihr guckt mal, was ist denn, wenn die sich weiter wegsetzt? Wie ist das für dich? Oder was ist denn, wenn die auf die Toilette geht und kommt zurück? Ne? Hältst du das aus? Oder also einfach, dass du in einem sicheren Rahmen mit deiner Freundin gucken kannst, wie geht es denn? Und eventuell ist es so, dass du einfach vielleicht nur ein bisschen Zeit zum Durchatmen brauchst und dann auch so wieder hinkriegst. Ansonsten würde ich dir raten, such dir therapeutische Hilfe und am besten tatsächlich auch so bald wie möglich und warte nicht, bis sich das verfestigt und bis es schlimmer wird und so weiter. Ne? Also wenn du feststellst, nein, es ist wirklich so schlimm, dass ich das jetzt nicht schaffe und auch meine Freundin damit überfordert ist oder mir geht's da total schlecht damit oder so oder ihr beide das Gefühl habt, nee, das war jetzt eine scheiß Idee von Sophia, dann macht es nicht. Und dann such dir eine therapeutische Begleitung. Man kann sowas ganz gut wieder hinkriegen. Aber vielleicht eben nicht alleine.
Alexander.
Ja. Bin da erstmal auch von betroffen, ehrlich gesagt. Also, dass wir in einer Welt leben, in der das so ist. Das ist ja auch kein Einzelfall, leider. Bin aber bei Sophia. Also, ich würde das, was du beschreibst, Sophia, sind ja schon im Grunde genommen Schritte einer Verhaltenstherapie eigentlich, also dieses langsame Vortasten, bin da auch bei dir, wenn das ein ganz frisches Ereignis ist, dann darf das auch noch sehr, sehr frisch traumatisierend sein. Das ist ja eigentlich das, was es ist. Das ist eine traumatisierende Erfahrung, die du da erlebt hast. Das ist jetzt schwierig zu sagen, warte noch eine Woche, warte zwei Wochen, warte noch einen Monat. Du kennst dich selber gut und du kannst in dich hineinschauen und kannst sagen, wie es dir gerade geht. Und jetzt gibt es so zwei Möglichkeiten. Das eine ist, es lässt nach, es wird besser. Das andere ist, es wird nicht besser, sondern es beginnt sich zu chronifizieren und kontinuierlich schlimm zu sein. Ich würde tatsächlich, auch wie Sophia sagt, zu dem Versuch zumindest raten, dir da eine professionelle Begleitung zu geben, zu suchen und das zu machen für eine gewisse Zeit, damit du wieder die Sicherheit bekommst. Und da kann man natürlich dann auch sich weitere Dinge überlegen. Also es gibt ja so Trainings, die man dann auch besuchen kann. Aber das ist alles Schritt 2, 3, 4, die dir dann noch mehr Sicherheit geben. Sondern im Grunde geht es jetzt ja darum, das, was passiert ist, erstmal gut zu verarbeiten. Weil wir können es ja leider nicht ungeschehen machen. Aber es ist halt wichtig, dass du es für dich gut verarbeiten kannst. Insofern würde ich schon sagen, versucht dir eine professionelle Begleitung zu suchen.
Gut. Wir haben ganz schön viele Fragen heute. Oder ich übersehe weniger, weil ich die da reinkopiert bekomme.
Kann sein.
Crazy Shit House Rat. Ihr Lieben, meine Frage. Aufgrund einer Krebserkrankung in Nachsorge leide ich zeitweise an großen Ängsten, fast Panikanfällen vor einem Rückfall. Sind da Beruhigungsmittel schon eine Option? Ich möchte nicht abhängig von Medikamenten werden.
Nein. Ja.
Also. Du hast leider mir mein Aber nicht sagen lassen. Ja, sie sind eine Option, allerdings eigentlich eher die letzte Option. Zweitens nur unter wirklich strenger Begleitung medizinischer Art und eigentlich nachdem alle anderen Dinge ausgeschlossen sind. Also es gibt sehr viele andere Methoden, mit Angst umzugehen. Nur wenn die alle nicht helfen, können auch Medikamente helfen. Oder aber, Und deswegen habe ich ja gesagt im ersten Moment, es gibt Situationen, wo sozusagen andere Methoden gar nicht mehr greifen können, weil die Angst so groß ist und weil das Erregungsniveau, was du hast, so groß ist und so kontinuierlich hoch bleibt, dass du keine Kapazität hast, dich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Auch dann können, in diesem Fall, wenn du das gemeinsam mit ÄrztInnen und TherapeutInnen so festlegst, was ich aber eigentlich nicht glaube, dass der Fall ist, kann das helfen, sozusagen ein bisschen runterzufahren und dann andere Methoden zu erlernen. Besser ist es natürlich in dem Fall ohne. Die Gefahr von, dass, also das Problem ist, leider muss man sagen, dass dann gerne auch Medikamente verschrieben werden, die dann auch abhängig machend sind. Das ist halt das Blöde dabei. Weil das ist so das Gängige, was die allermeisten ÄrztInnen kennen. Und dann verschreiben die das und dann kriegst du das und dann wird sich da nicht weiter drum gekümmert. Das ist dann eben keine Option, sondern ich gehe natürlich immer vom Idealfall aus, dass die TherapeutInnen, egal ob sie ärztlich oder psychotherapeutisch sind, die nicht begleiten, sich gut auskennen. Dann kann es eine Option sein. Ja. Aber auf jeden Fall thematisier das. Ich weiß nicht, ob du da, wo du bist, die Option hast, die Expertise einer Psycho-Onkologie in Anspruch zu nehmen. Das gibt es zunehmend oft. Das sind Abteilungen, weil man gelernt hat. Es gibt inzwischen auch eine Cardio-Abteilung. Also Menschen nach Herzinfarkt haben halt auch Angst, wenn sie den überlebt haben, weil ihnen keiner sagen kann, ob das wiederkommt oder nicht und wann es wiederkommt oder nicht. Und da hat man inzwischen gelernt, dass es Sinn macht, solche PatientInnen psychologisch zu begleiten. Das gibt es sowohl im Bereich von Herzerkrankungen oder Herzvorfällen, aber eben auch bei Krebserkrankungen. Leider noch nicht überall. Also ich sag mal, so ein kleines Krankenhaus hat das nicht. Aber da würde ich mal gucken, das Stichwort wäre in deinem Fall Psycho-Onkologie. Die kümmern sich genau darum. Die kümmern sich auch darum, wenn es, sagen wir mal, belastende körperliche Veränderungen durch Krebserkrankungen gibt. Wenn man mal so Richtung Mammakarzinom schaut bei Frauen, dann weiß man, glaube ich, was gemeint ist. Aber die kümmern sich eben auch um Angst und andere Dinge. Vielleicht hast du da die Chance, jemanden zu finden, der sich damit auskennt, weil das sind genau die richtigen Ansprechpartner. Die können dann alles mit dir machen und besprechen, was ich gerade so angedeutet habe.
Sophia.
Wenn es so gut erklärt wird, dann kann ich mich dem Ja, aber natürlich anschließen.
Ich wollte ein bisschen provozieren.
Ja, nein, also da alles, was Alexander sagt und ich drücke die Daumen, falls es keine Stelle gibt, dann kannst du auch in Anführungszeichen eine normale Psychotherapie beginnen und da vielleicht gucken, ob du diese Angst irgendwie bearbeiten kannst. Aber besser ist es natürlich, es sind Menschen, die sich auch genau mit der Erkrankung auskennen. Und ja, da drücke ich dir die Daumen und gratuliere, dass es eine Nachsorge ist und ja, du da einen Schritt weiter bist. Und ich möchte da noch sagen, dass die Angst total verständlich und ich glaube auch vollkommen normal ist. Also auch das. Aber natürlich möchte man die gerne jetzt nicht ständig haben. Oder auch Panikattacken kann man darauf verzichten. Insofern drücke ich dir die Daumen, dass du da jemand findest.
Ich lese mal die nächste Frage vor. Sistisal-Mama. Was tun, wenn der Nachbar psychisch auffällig ist und von weiteren Bewohnern als störend und verstörend empfunden wird? Das ist jetzt die Frage. Ist das gefährlich oder nur in Anführungsstrichen unangenehm, weil es vielleicht eine Behinderung ist, die man nicht einordnen kann? Das ist natürlich jetzt schwierig.
Ja, also das ist tatsächlich jetzt ein Fall von sehr, sehr kurzer Frage, wo uns ein bisschen Info fehlt. Ich würde spontan hoffen, dass jemand das Gespräch sucht, ehrlich gesagt. Also es sei denn, es ist jetzt jemand, den ihr für total gefährlich haltet oder also bei Gefahr kann man die Polizei rufen. Ansonsten, also wenn jemand psychisch auffällig ist, ist das vielleicht auch jemand, der Hilfe braucht. Also
da gibt's jetzt so viele.
Ja, also ich glaube, da Optionen. Könnten wir jetzt eine Stunde drüber spekulieren und ja.
Vielleicht kommt noch mal Info dazu.
Alexander sucht gerade irgendwas. Magst du noch was dazu sagen?
Nee, das war etwas anderes. Nee, also das ist, bin ich bei dir. Das ist ganz, ganz schwierig, weil wir es auch nicht. Also ist immer die Frage, ist es eine Gefahr für andere? Ist er eine Gefahr für sich selber? Dann greifen andere Dinge. Dann kann man tatsächlich Ordnungsbehörden einschalten. Ist der nur laut? Ist der unangenehm? Ist der betrunken? ist es halt, ja, da hilft eigentlich nur das Gespräch zu suchen. Das ist halt schwierig, natürlich, klar.
Kann er nicht anders? Weißt du, also es ist ein Tick, ja, keine Ahnung. Also es gibt so viele Sachen. Ja. Okay, vielleicht kommt da noch mal was dazu. Ansonsten vielleicht in der nächsten Folge. Raven's Dark Dream schreibt, ich habe psychogene Anfälle. Sieht aus wie Epilepsie, ist aber keine. Wenn das passiert, ist mir das oft extrem peinlich, weil es andere Menschen erschreckt und besorgt. Ich fühle mich danach oft schuldig. Habt ihr eine Idee, wie ich anders damit umgehen kann? Oder was ich mir vielleicht selbst Positives sagen kann?
Dass du definitiv nicht schuld bist, zum Beispiel.
Ja.
Ich glaube, was Menschen wie dir oft hilft, ist die Frage, das habe ich, glaube ich, auch schon relativ oft gesagt, diesen Tipp, was würdest du deiner besten Freundin, deinem besten Freund in exakt dieser Situation sagen? Was würdest du sagen, was würdest du demjenigen raten, derjenigen raten, was würdest du da machen? Und da ist es tatsächlich hilfreich, wenn du das nicht nur dir denkst, sondern entweder sprichst du es laut aus, wenn vielleicht sonst niemand dabei ist, oder du schreibst es hin. Alexander, du siehst, ich weiß, es ist für die Menschen, die den Podcast hören, jetzt sehr, sehr schwierig, aber Alexander sitzt gerade da und hält sich so die Hand an sein Gesicht, dass er nicht beide Hände vors Gesicht stellt.
Nein.
Deswegen, ich habe das gerade nur so im Augenwinkel gesehen.
Nein.
Sehr irritierend.
Das hat mit dir nichts zu tun.
Entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ja, ich habe mich ja selber unterbrochen. Ich hätte es ja auch professionell übergehen können, aber das war...
Aber das kann man nicht übergehen. Liebe Podcast-Hörer, wenn ihr das gesehen hättet, das...
Also es war nur eine Hand. Ja. Muss ich dazu sagen, es waren nicht beide Hände, aber es war schon ein bisschen verstörend. Zurück dazu, also überlege, was würdest du deinem besten Freund, deiner besten Freundin in exakt dieser Situation sagen? Mhm. Und dann sag es dir laut und guck dabei in den Spiegel am besten noch oder schreib es auf. Und wirklich vergiss, dass du mit dir sprichst und dann guck mal hinterher, wie nett du mit anderen sein kannst und versuch das mehr auch mit dir zu sein. Denn du würdest jemand anderem, der in deiner Situation ist, ganz sicherlich nicht sagen, ja, da hast du aber recht, dich mal schuldig zu fühlen. Natürlich nicht. Ja, das, jetzt darfst du.
Ja, Alexander, möchtest du und deine Hand noch was dazu sagen?
Ich glaube, ja.
Ja, ich hab darüber nachgedacht, dass das natürlich...
Das war eine Denkerpose.
Das war eine Denkerpose.
Liebe Menschen im Podcast, es war Alexanders Denkerpose, die ich bisher noch nie gesehen hatte.
Mach mal bitte einen Screenshot und dann hänge ich das bei der Folge unten dran, dass die Leute das sehen können.
Moment, ganz kurz.
Nur, dass wir das...
Du hast nicht gelächelt dabei. Du hast sehr entsetzt geguckt dabei. Aber interessant, dass ich dich noch nie denkend gesehen habe. Noch nie.
Also, sag mal.
Ich habe diese Pose habe ich noch nie gesehen.
Okay.
Also. Psychogene Anfälle, vielleicht sagen wir auch noch mal für alle, die da jetzt draußen nicht so ganz genau wissen, was
das ist. Ich weiß nicht, was das ist.
Sind Anfälle, die aussehen wie epileptische Krampfanfälle. Das ist so das, sag ich mal, so das standardsymptomatische Bild, die aber nicht eine epileptische Basis haben, sondern eben durch Stress, innere Anspannung, andere Dinge eben psychogen, also von der Psyche ausgelöst. Man kann ehrlicherweise auch sagen, wir wissen nicht genau warum, deswegen psychogen. Psychogen heißt, ist irgendwas, was nicht organisch ist, sondern dann muss es ja mit der Psyche zusammenhängen. Und ich glaube schon, dass das natürlich belastend ist, wenn diese Anfälle kommen und man, also das befremdet ja Menschen. Also es ist auch ein echter epileptischer Anfall ist ja erstmal befremdlich. Man macht sich Sorgen, wenn man da als Außenstehender und Unbeteiligter in die Situation kommt, obwohl es ja einfach, also es gehört zum Leben, wie alles andere zum Leben eben auch dazugehört. Eine Erkrankung ist eine Erkrankung, die sucht sich ja keiner was aus. Insofern habe ich da so ein bisschen den Kopf auf die Hand gelegt, weil ich erstmal mich so ein bisschen ähnlich eingefühlt habe, weil das natürlich auch schwierig ist. Das eine, was Sophia gesagt hat, ist natürlich nochmal deutlich zu machen, wie negativ wird es empfunden. Das andere, was da natürlich auch hilft, ohne jetzt auf den Punkt, ich hoffe, dass du eine Therapie machen kannst und dass wir vielleicht, dass da vielleicht Möglichkeiten gefunden werden, dass das weniger häufig auftritt. Dafür dich, damit es für dich besser ist. Ist Offenheit, gerade im Freundeskreis, im Bereich von Menschen, mit denen du dann häufiger unterwegs bist. Ich glaube, wenn man da offen mit umgeht und sagt, das kann passieren, und das auch beschreibt und beschreibt, was das ist. Und du bist ja Expertin für deine Erkrankung. Die Expertise für deine Erkrankung liegt ja in der Person, die Erkrankung hat. Niemand kennt sich damit so gut aus wie Erkrankte selber. Dann kannst du in den allermeisten Fällen damit auch schon sozusagen dir selber ein bisschen Druck wegnehmen. Ja, weil du schon mal jetzt keine Angst mehr davor hast, oh Gott, was passiert, wenn ich einen Anfall bekomme? Was denken die? Weil die wissen dann schon, dass das passieren kann und dass das ein Teil von dir ist. Und ansonsten, also das so als Tipp, das muss man jetzt aber auch nicht jedem sofort auf die Nase binden. Ich denke, dann wirst du das passende Feingefühl natürlich haben. Und ich denke mal, dass auch FreundInnen von dir das wissen natürlich, die dich schon lange begleiten. Und das Zweite ist eben, dass es im Rahmen der Therapie, auch hier sind wir wieder bei Entspannungsübungen, die Frage, kann man gewisse, da passt der Begriff übrigens mal, auch Trigger identifizieren, die das auslösen, dass du da die Option und die Möglichkeit hast, dass man da ein wenig dran arbeiten kann, um die, sagen wir mal, Häufigkeit der Anfälle zu reduzieren, weil das ist sehr, sehr belastend. Aber das wären so meine beiden Tipps. Mhm. Die Hoffnung, dass du in guter Therapie bist oder wenn nicht, dass da durchaus ja therapeutische Optionen gibt. Mhm. Und das Zweite, im engeren, vertrauten Freundeskreis, sage ich mal, oder auch Arbeitskollegenbereich oder was auch immer, das durchaus erklären und kommentieren. Und das macht dich dann ja auch, ehrlich gesagt, nicht zu einer anderen Menschen, sondern es ist ja ein Teil von dir und legt so die Hürde ein bisschen runter.
Sophia. Ja. Sophia, hast du da noch was zu ergänzen? Nee.
Also, ich nichts ergänzen.
Denn es ist 20:58. Ich würde noch eine Frage, ehrlich gesagt, die würde ich jetzt noch hineinquetschen wollen in diese 2 Minuten. Liebe Mods, kopiert doch trotzdem die offenen Fragen in den Discord. Und wenn wir uns dann wiedersehen, dann könnte man die vielleicht vorab behandeln, zum Beispiel. Das wäre ganz gut. Dann
ist die Frage, ob wir dann immer hinterher. Na, müssen wir einfach mal.
Gucken. Müssen wir sehen. Also manchmal ist es auch so, dass wir gut hinkommen.
Ja.
Das kann man nie so sagen. Aber ich finde es nicht falsch, wenn wir die mal
natürlich
uns aufsparen. Also letzte Frage: Bei mir wurde Depression und ADHS diagnostiziert. Inzwischen bekomme ich auch Medikamente. Ich habe allerdings das Gefühl, dass mein Therapeut nun denkt, bei mir sei nun alles in Ordnung und dass ich bald keine Therapie mehr bräuchte. Das klingt erstmal positiv, aber über die Dinge, die noch tief in mir sind, haben wir nicht wirklich gesprochen. Die Negativen kommen auch in schlechten Zeiten immer hervor und dafür habe ich Angst. Habt ihr da Erfahrung?
Ja, spreche es an. Also, ne, ja. Dafür sind genau. Therapeuten da und dafür bist du in Therapie und ich gehe davon aus, dass dein Therapeut nicht denkt, jetzt ist ja alles gut. Also da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber sehr sicher. Und wenn dir das Sorgen macht, dann bitte sag beim nächsten Mal genau das. Mhm. Sag, bevor wir jetzt über irgendwas anderes sprechen, aktuell mache ich mir Sorgen, dass diese Therapie womöglich bald beendet ist. Und ich habe aber noch viele Dinge, die ich besprechen möchte. Und du könntest da auch noch mal konkret ansprechen, dass du sagst, ja, im Moment habe ich vielleicht sogar eine ganz gute Phase. Ich habe aber Sorge, dass da mal wieder eine schlechte Phase kommt und ich dann alleine nicht so gut zurechtkomme. Oder vielleicht hast du auch, also vielleicht weißt du, immer im Herbst, Winter wird es ein bisschen schwieriger oder bei bestimmten Ereignissen wird es schwieriger. Dann kannst du auch das ansprechen und kannst konkret sagen, da weiß ich, da kommt demnächst was. Und da wäre ich sehr, sehr dankbar, wenn ich dann noch die Unterstützung hätte. Im Normalfall ist das aber möglich und du hast ja jetzt also mit Depressionen und ADHS ist eine Therapie nicht ratzfatz beendet, nur weil die Medikamente anschlagen, sondern es ist eher so, dass man sagt, naja, die Medikamente schlagen an, das heißt jetzt kann man richtig gut therapeutisch arbeiten. Mhm. Eigentlich ist es so. Und ich gehe davon aus, dass dein Therapeut das auch so sehen wird.
Da habe ich nichts hinzuzufügen. Das ist alles genau.
Das muss man sich mal vorstellen.
Richtig.
Ja, krass.
Genau so hätte ich das auch gesagt. Ja,
es kam noch, das ist vielleicht noch tatsächlich etwas, was man noch kurz abhandeln kann, die Frage auf, ob ihr als ExpertInnen eigentlich bei den Wahlen, also jetzt zum Beispiel bei der Landtagswahl, auch dahingehend wählt, ob die jeweiligen, also was die jeweiligen Parteien im Bereich psychologische Unterstützung und so weiter in ihrem Programm stehen haben.
Also ich kann das erstmal beantworten, nicht explizit. Gesundheitspolitik ist ein Thema, was in Deutschland eh schlecht ist, aus meiner Sicht, was den Bereich der Psychotherapie angeht. Ich glaube allerdings, oder das ist meine politische Meinung, dass wir im Moment, wenn wir auf das große Ganze gucken, gesamtgesellschaftlich noch andere Probleme haben, die angegangen werden müssen. Stichwort Klimakrise zum Beispiel und Demokratiestärkung in unserem eigenen Land. Und das ist im Moment für mich der Schwerpunkt meiner Wahlentscheidung gewesen. Ich habe jetzt gerade für die Landtagswahl gewählt. Das war für mich entscheidend, zu schauen, welche Partei vertritt da die Dinge, die mir wichtig sind für die Zukunft, jetzt in dem Fall des Landes, aber generell, da gehe ich nicht so sehr ins Detail hinein.
Ja. Magst du da was?
Da schließe ich mich jetzt an.
Okay.
ja, das würde ich genauso sehen. Das wäre natürlich schön, wenn man da mehr drauf achten könnte, aber ja.
Es klingt natürlich wertend.
Nicht unbedingt.
Wenn man sagt,
nein, natürlich nicht. Also,
wenn man sagt, es gibt jetzt größere Probleme, das sollt ihr nicht falsch verstehen, meine ich damit nur.
Ja, ich hoffe, ich habe das deutlich gemacht, ja. Aber es nützt ja nichts, wenn man sagt, die Partei setzt sich für mehr Psychotherapieplätze ein und parallel saufen wir hier alle ab und die Infrastruktur geht kaputt und dann gibt's halt keine Häuser mehr, in denen wir Psychotherapie machen. Also so ist es eben.
Ja. Ich gemeint. Wollte nur, dass das sehr, sehr deutlich und klar ist.
Ja.
Nicht, dass wieder die bösen Leserbriefe kommen.
Haben wir denn jetzt sehr viele Fragen nicht beantwortet?
Nein. Es ist ein genau das richtige Maß an Fragen, um jetzt um 21.03 Uhr halbwegs pünktlich Schluss zu machen.
Okay.
Und
sagst du das jetzt nur so, damit ich mich nicht schlecht fühle?
Nein. Das sage ich, weil ich es meine.
Okay.
Und ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht mal drüber nachdenken, ob man das alle bekloppt eventuell ein bisschen öfter frequentiert, Alexander. Das ist so ein Gedanke, den ich in meinem Kopf habe.
Ich kann immer formulieren, es liegt weniger an mir, sondern es liegt natürlich an der gesundheitlichen Situation von Sophia.
Genau.
Da reden wir jetzt gleich nochmal drüber, aber ich würde sagen, grundsätzlich ja, weil ich zum einen, weil ich das sehr wichtig finde, was wir hier machen, aber zum anderen, weil das tatsächlich auch was ist, was im Großen und Ganzen ganz gut funktioniert mit meinen Post-Covid-Hirn für eine Stunde.
Genau. Vielen, vielen Dank. Danke an euch. Danke, dass ihr so seid, wie ihr seid. Danke für diese Fragen, für euer Vertrauen und die Offenheit. Wir sehen uns sehr, sehr bald wieder. Wiedersehen.
Tschüss.
Macht's gut.
Alle bekloppt, alle bekloppt, alle, 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 alle.